Three queens stand before me. Now it's time for you to podcast for your life.
Also ich sag CRW.
Was?
Und jetzt ein Intro.
Auf Gay Claire.
Mit Basti, dem Gourmet.
Micha, dem Professor Dr. Doktor.
Und Steffen, dem Kinkypedia.
Und willkommen zurück zum Podcast und wir haben heute das Thema queere Sichtbarkeit in den Medien. Und wie ihr vielleicht schon gehört habt, haben wir auch einen extra Special Guest am Start. Und zwar haben wir den Podcaster von Schwanz und Ehrlich, den Moderator, Unternehmer und LGBTQI+-Aktivist Mirko Plengemeier dabei. Hallo Mirko.
Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Das freut sehr, dass du Zeit gefunden hast. Ist ja nicht immer so einfach mit der Zeit, ne? Das kennen wir drei auch sehr gut, das kennst du sehr gut.
Ja, letzte Woche musste ich direkt den Termin einmal verschieben, weil bei uns beim Podcast was Familiäres dazwischen gekommen ist. Und jetzt bin ich aber hier und voller Tatendrang.
Umso besser, dass es jetzt geklappt hat. Und die Frage ist ja so ein bisschen Sichtbarkeit in den Medien, queere Sichtbarkeit. Das hat sich ja doch in den letzten Jahrzehnten tatsächlich auch geändert. Das ist ja nicht nur was die letzten Jahre passiert ist, sondern was seit vielen Jahren ja immer mehr wurde oder sagen wir mal eigentlich den normalen gesellschaftlichen Stand quasi sich angepasst hat. Und ich würde vielleicht mal ganz kurz mal was zur Geschichte zur queeren Sichtbarkeit sagen. Und zwar vielleicht der ein oder andere, gerade von den unseren älteren Zuhörenden, weiß vielleicht, dass es 1970 Rosa von Braunheim einen Film gemacht hat, der gesagt hat, auch nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Also damals ging es ja darum, um Diskriminierung auch im Alltag, die war ja wesentlich mehr verbreiteter und das war halt quasi das Wichtigste. Die Ausstrahlung damals erfolgte auch das erste Mal 1973 im WDR. Und witzigerweise passt es irgendwie, der Bayerische Rundfunk hat sich dann rausgeschalten, weil das auf den dritten Programmen lief, aber die haben dann gesagt, nee, das können wir dann doch nicht machen. In den 80ern war es dann wiederum so, dass dann die queere Sichtbarkeit im Fernsehen doch eher seltener zu sehen war. Allerdings in der Musik gab es da schon einen Wandel. Die schrillen 80er, viel Buntheit, viel alternative Dinge, die dann offensichtlicher wurden. Gerade bei Freddie Mercury von Queen, wenn ihr euch daran erinnert, da war das ja doch offensichtlicher als in allen anderen Medien. Damals in der DDR, 1989, kam ein Film raus, der in den Kinos damals lief, für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich. Zwar der Film Coming Out, kann ich sehr empfehlen, wer das jetzt eben mal angucken möchte, wo es quasi auch um zu sich selbst finden, auch so ein bisschen ging als homosexueller Mann. Und dann hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Dann kamen die wilden 90er und dann hat sich das zum Beispiel in der Lindenstraße geändert. In 1990 gab es tatsächlich schon den ersten schwulen Kuss in der Lindenstraße. Vielleicht kann sich da irgendjemand erinnern. Das Krasse an der ganzen Sache war eigentlich, dass gegen den Sender und gegen die Schauspieler ganz harte Drohungen bis zu Morddrohungen hochkamen und da wurden die Personen dann aus der Serie gestrichen, da waren plötzlich alle nur noch hetero. Das war halt so schwierig. 98 dann gab es das erste lesbische Paar in der Lindenstraße und ansonsten hat sich das Ganze dann Stück für Stück weiterentwickelt. Wir sehen heutzutage gerade in dem Privatfernsehen immer mehr queere Rollen, die wir sehen können und das wird immer mehr zum normalen Teil. Also tatsächlich ist das Abbild der Gesellschaft, wie es in der Realität ist, wird halt normaler, sag ich mal. Das heißt natürlich auch, dass queere Personen immer sichtbarer sind. Der eine oder andere kennt halt die Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder was es auch da immer alles gab. Und das hat sich geändert. In den letzten 5-6 Jahren gab es einen kleinen Boost, gerade die ganzen Streaming-Portale, Netflix, Amazon, Prime und so, den ganzen Krams. Da sind wesentlich häufiger queere Rollen zu sehen und kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man eine gewisse Marktlücke natürlich auch für sich gewinnen will, aber auf jeden Fall ist sichtbarer. Was sich auch geändert hat, vielleicht erinnert ihr euch an Klaus Wowereit, der damals ja gesagt hat, ich bin schwul und das ist gut so. Selbst in solchen öffentlichen Ämtern ist es mittlerweile gar kein Problem mehr, sich als schwul oder lesbisch zu outen. Und auch bei Moderatorinnen, ich denke nur an Anne Will oder Ähnliches, da ist es ja auch kein Problem mehr. Noch spannender ist es natürlich, dass es ein anderes Ding, aber da kommen wir dann noch drauf, fast zum guten Ton, könnte man fast sagen, dazugehört. Ihr seid dran.
Genau, und wir starten am besten danach, nach diesem kurzen, umfangreichen Ausblick aus der Geschichte, mal mit unserer Umfrage. Und das macht unser Fachmann für Umfragen, Basti.
Ich habe jetzt alle ganz gut zugehört, weil nächste Woche schreiben wir über die ganzen Fakten eine unangekündigte Leistungskontrolle.
Ich wollte gerade fragen, wo ist der Test? Ich will den Test sehen.
Ich habe ja früher immer so gesagt, so irgendwie wenn ein Test kam, ich war mal, glaube ich, so einer der Einzigen, der gesagt hat, yeah, ein Test. Sondern die haben alle gesagt, du bist bekloppt.
Das ja, ich glaube, ich hätte das aber auch zu dir gesagt.
Alle verrückt.
Ja, ein bisschen Verrücktheit ist immer gut.
So, Umfrage an unsere ganzen Nebendarsteller. Herzlichen Dank, die mitgemacht haben. Und unsere erste Frage war, findest du queere
Repräsentation?
Ich sage, darf ich bitte quer sagen, weil ich kann queer nicht aus. Das bringe ich durch aus dem Konzept. Findest du queere Repräsentation in den Medien wichtig? Und da haben ja gesagt, 89%.
Falsch.
Nein, doch richtig.
Richtig?
Ja.
Na, welche Zahl waren? Ach, Jungs, ey, ihr bringt mich durcheinander.
Basti, sagst so, wie es sagt, so wie
das. Ich hätte euch mein Management auf dem Hals. Ich sag's euch, wenn nämlich jetzt hier.
ich hab einen Schlüssel für eure Wohnung.
Das letzte Mal wurde ich hier dumm angemacht, weil ich was falsch ausgerechnet habe, aber ich habe es wenigstens richtig rumgeschrieben, ja. Also ja, 89% und nein, 11%. Genau. Macht was draus.
Guck mal, 90%, das ist ganz schön. Also ich hätte gedacht, dass da noch mehr Ja-Sager bei sind. Ich hätte jetzt vermutet, das wären so um die 99%. Wir haben ja tatsächlich zu einer aktuellen Lage, sage ich mal. Es gibt ja eine Serie, die in die Kritik gekommen ist, auch unter anderem wegen mir. Und da haben aber tatsächlich sehr viele Leute bei uns Ja gesagt, dass sie das wichtig finden. Fast 91%, also jetzt vielleicht auch nicht so viel mehr als bei euch, aber zumindest ist es denen wichtig, dass auch queere Schauspieler da ihre Plattform bekommen und nicht nur da sind als Charakter oder als Rolle. Das ist, fand ich interessant, dass es dann doch so viele Leute zumindest in irgendeiner Form triggert, dass sie sagen, oh, das ist aber wenig. Hätte ich gerne mehr.
Die Frage ist natürlich auch, was die Leute an Medien konsumieren. Ich glaube, das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn es gibt relativ viele Leute, wie ich mittlerweile festgestellt habe, die weder einen Fernseher noch irgendwelche Streamingdienste nutzen, die, sondern irgendwie halt Musik halt hauptsächlich konsumieren.
Oder die wohnen halt im Keller.
Oder das?
Ja, beides möglich.
Ja. Im Keller, im Dunkeln, im
Dark Room. Kannst du noch die zweite Umfrage hinterherhauen?
Ja, gerne.
Wie ausreichend findest du die queere Community vertreten? Da hat man die Antwortmöglichkeiten zu wenig, gut bis sehr gut und im Durchschnitt waren halt zwischen zu wenig und bis gut.
Zu wenig und bis gut. Also, ja, okay. Also ziemliches Mittelfeld würde ich ja dann jetzt sagen. Also es ist okay, da ist aber noch ausbaufähig nach oben.
So würde ich das interpretieren, ja. Also wie seht ihr das? Nehmt ihr das genauso oder würdet ihr das anders sehen?
Fangen wir mal mit Mirko an. Also ich persönlich, ja genau, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich persönlich finde, es wird auf jeden Fall besser. Und aufgrund von Streamingdiensten kann ich mir das auch spezifischer aussuchen. Also ich kann auch spezifischer queeren Content konsumieren, als ich das früher konnte. Ich finde aber zum Beispiel in der deutschen Medienlandschaft das wirklich sehr, sehr klein, das Feld an queeren Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Anne Will ist da ein Beispiel. Harpe Kerkeling war ganz lange Zeit ein gutes Beispiel, aber der ist ja auch so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt, seitdem es Trash-TV-Sendungen auch für queere Menschen gibt, also Lars Turns Feuerborn, mein Kumpel und natürlich auch dann so jemand wie Nicolas Puschmann oder die alle danach gekommen sind, ist natürlich auch irgendwie eine queere Repräsentation. Siehst du, ich habe auch ein Problem, das auszusprechen. Also mach dir da keine Sorgen, Basti, das ist alles okay. Das wird auf jeden Fall besser, aber zum Beispiel in fiktiven Stoffen, also in der Welt der Serien und Filme, finde ich das zumindest in den klassischen Medien, also Radio, Fernsehen, Zeitung, finde ich, wird das immer noch viel zu wenig in irgendeiner Form bearbeitet, als dass es jetzt zum Beispiel auf Netflix oder Prime Video oder sowas passiert. Also ich finde, in der deutschen Medienlandschaft kann da noch einiges gemacht werden.
Das ist ja halt auch die Frage, ob man, also man muss ja immer beides trennen, einmal in die Rollen, die die Person hat, hineinschlüpfen und natürlich auch die anderen, ob Personen, die sich offen queer oder wie auch immer selbst definieren, halt offen zu sehen sind. Und da ist natürlich wahrscheinlich die Dunkelziffer wesentlich höher von den Personen, die im privaten Leben quasi queer sind, aber das halt nicht offen zeigen quasi. Natürlich auch aus gewissen Ängsten, da kommen wir dann auch nochmal darauf zu, warum das auch möglicherweise in Deutschland so extrem ist. Bei den anderen Ländern, ich denke da nur an Großbritannien, die USA oder sowas, ist es völlig wurscht am Ende, wen oder was du liebst, sondern da zählt am Ende deine Leistung, die du da als Schauspieler, Musiker oder sowas bringst. Und das ist, glaube ich, in Deutschland nochmal ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen so viel mit Vorurteilen, die man da, glaube ich, immer noch hat. Ich glaube, es gibt kaum eine Branche, die so durchsetzt ist ein blöder Begriff, mir fällt gerade kein anderer ein, mit queeren Menschen letzten Endes ist jo. Der, wo so viele queere Menschen arbeiten. Ich kenne das auch aus dem Radio und so, da ist das ja auch so, da kannst du gucken, jede zweite Person ist da queer, aber diese Hemmung komischerweise da, auch queere Personen dann auch nicht auszugrenzen aufgrund ihrer Queerheit. Das ist komisch, das ist in Deutschland sehr extrem. Kann ich auch nicht ganz klar sagen, warum, aber das ist was mir sehr auffällt.
Ich habe das Gefühl, dass die Entscheidungsträger, die ganz oben sitzen bei solchen Projekten, oft Menschen sind, die selber kaum bis gar keine Ausgrenzung oder in irgendeiner Form Zurückweisung erfahren mussten, weil sie halt in ihrem eigenen Leben das nicht erfahren haben und dementsprechend glauben. Zumindest ist das ganz oft der Fall bei solchen Projekten, dass dann gesagt wird, naja, das guckt ja dann keiner oder das hört keiner, das will keiner sehen, etc. pp. Also nach dem Motto, ja, wenn es mich nicht interessiert, als wer auch immer dann da sitzt, dann kann es auch niemand anderen interessieren. Und ich glaube, das ist halt so, da kommen die meisten Sender und auch alle Medienhäuser momentan so drauf, dass es durchaus eine große Menge an Menschen gibt, die das interessiert oder gucken oder kaufen würden. Und deshalb gab es jetzt, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen fast so ein Boom an queerem Content, der geliefert worden ist und gesagt worden ist, geil, das machen wir. Wir springen damit auf den Zug auf. Bin dankbar für den Zug, aber von mir aus hätte der auch schon 20 Jahre früher kommen können. Aber vielleicht ist es, also wir in Deutschland haben ja auch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Bahn. Vermutlich die 20 Jahre Verspätung, die kriegen wir auch noch auf irgendeinem Buckel.
Das ist ja die abgesessen. Normale Verspätung, ne?
Richtig.
Wir haben uns mal so ein bisschen gedacht, wir reden mal so ein bisschen über die typischen Bereiche queerer also der Medien an sich. Und da haben wir uns gedacht, wir reden mal über queere Menschen in Serien und Filmen, weil das ist etwas, was natürlich in meinen Augen wesentlich früher aufgetaucht ist, ohne dass man das vielleicht dort zu der Zeit, wo man das erlebt hat, vielleicht auch bewusst wahrgenommen hat. Steffen, wo hat man denn zum Beispiel queere Personen oder Rollen sehen können bei Serien oder Filmen? Oder
also ich glaube, das meiste und aktuellste, was man so im Kopf hat, sind immer noch diese Streaming-Sachen. Und also was wie Tote Mädchen lügen nicht, The Chilling Adventures of Sabrina. Star Trek ist da neuerdings sehr, sehr weit vorn, finde ich. Natürlich dürfen wir auch den Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore nicht vergessen, auch wenn er im Film nie geoutet wurde. Und dann gibt es natürlich auch schöne Filme, die etwas älter sind, sowas wie The Danish Girl.
Ja, so alt ist der ja nun auch nicht.
Ja, ich weiß gar nicht,
aber der ist toll gemacht. Aber tatsächlich, weil es gibt ja so einige Rollen, da hat man ja auch immer früher so gerätselt, so, ist die Frau lesbisch, ist der Kerl schwul und sowas. Also es ist tatsächlich oftmals ja auch früher so gewesen, dass die Rollen ja so ein bisschen nicht immer ganz eindeutig klar waren. Ne? Das sieht man ja bei, wenn man eben Dumbledore sieht zum Beispiel, da war das ja auch immer nie ganz klar ausgesprochen, aber man hat es immer schön verpackt.
Wenn wir jetzt mal über Deutschland, da waren ja so die Vorreiter bei Gute Zeiten, wie sind die, Fabian und Philipp?
Fabian Moreno.
Genau, der aus dem Wohnwagen und der andere, der immer der sich immer so schrecklich gekleidet hat. Das sind so meine, wenn ich jetzt an Serien denke, so meine ersten, die ich auch bewusst als junge, aufstrebende, queere Person mitbekommen habe, wo ich auch mal beim Schauen gemerkt habe, oh, das finde ich ja ganz nett, wenn die beiden Männer da sich küssen. Und meine Lieblinge sind auch von Verbotene Liebe. Olli und, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Olli, das sind die Lieblinge und dann die Namen vergessen.
Ja, ich bin so aufgeregt.
Aufregung.
Chris und Olli? Nee, wie hießen die denn?
Leute bei Verbotene Liebe.
Genau, und das habe ich damals verfolgt, weil die sind auch international, ist diese Liebesgeschichte, die bei Verbotene Liebe von den Beten dann verfilmt worden ist, auch tatsächlich international, sogar bei YouTube mit Untertiteln und so zu finden. Das waren so meine ersten queeren Vorbilder.
Und guck, was es aus dir gemacht hat, Basti.
Ja, jetzt sitze ich hier mit euch. Ja. mit dem rosa Mikrofon.
Ja.
Es gab ja auch wieder eine Umfrage, ne? Genau, wir haben eine Umfrage gemacht. Welche queeren Formate und Charaktere mögt ihr? Basti, lies mal vor, was da steht.
So viel Text. Queer as Folk. Oh ja, das war auch heiß. Die beiden fand ich heiß, diese Liebesgeschichte zwischen die beiden.
Ich fand diese Serie so furchtbar. Vor allem fand ich diesen prolligen, macho, toxischen, männlichen Typen, um es mal aus der heutigen Sprache, dieser kleine dumme Fuckboy, so richtig schön klischee-mäßig dargestellt. Ich fand das so anstrengend. Also, ich mag ja sonst gern solche Spielchen, ne, Dumm und Zapp und hast nicht gesehen, aber das war mir einfach zu doof. Das war echt jedes Klischee erfüllt in der Serie.
Ich muss ganz zu meiner Schande gestehen, ich habe das nie gesehen.
Ich auch
außer
nicht.
Eine einzige Folge und die lief irgendwann mal auf ProSieben, glaube ich, in der Nacht um 23:30 oder so. Und das Einzige, an was ich mich erinnern kann, ist, dass sie sich gegenseitig in der Umkleide eines Ausstattungshauses einen geblasen haben. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Spricht nicht unbedingt für die Serie.
Ich habe doch nicht viel verpasst, um was anderes war eigentlich nicht.
Nee. Ah, okay, gut.
Ja, ich habe auch vorgespult. Ja, ich habe jetzt auch nicht die Dialoge mir angehört.
Ach so, ja, ja, gut. Wer braucht schon Dialoge?
Ja, eben. Was wurden da noch genannt?
RuPaul's Drag Race, Mama Ru. Dann L-Word, das sagt mir persönlich gar nichts, das wurde mir gerade gesagt.
Habe ich nie gesehen, aber gehört.
Ja, ist lesbisch, glaube ich.
Dann mach ich mal weiter. Riverdale.
So, ich mach mal weiter.
Ihr könnt gar nicht drüber sprechen, ich kenne es halt nicht, ich kann es nicht.
Ich habe es auch nie gesehen. Also,
nee, gesehen habe ich es auch nicht, aber es ist, geht, glaube ich, um Lesben in diesem Format.
Sehr korrekt.
Riverdale, das ist bestimmt eine Serie, die ist schon bei mir, glaube ich, 2 Jahre in meine Liste, Konto bei Netflix. Und ich
bei mir auch, geguckt.
Meine Kollegin.
Ich glaube, das ist so Highschool Musical ohne Musical. So stelle ich mir Riverdale vor.
Also meine heterosexuellen Kolleginnen, die schwärmen davon und denken halt immer, ich habe das geguckt, aber ich habe das nicht geguckt.
Ich glaube, es ist wie GZSZ am Ende des Tages. Ein bisschen hübscher.
Einer meiner Lieblingsfilme kommt jetzt.
Love, Simon.
Ich glaube, ja, der ist schon mal toll. Gesehen. Der Lack kam erst letztens. Ich finde ihn sehr gut gemacht, weil der halt sehr realitätsnah, finde ich, für die USA-Verhältnisse ist. Also der spricht aus dem normalen Leben mal. Wahrscheinlich, wie es so ist. Das ist so einer der wenigen Filme, wo ich am Ende echt heulen muss, weil der so schön ist. Kennt ihr den?
Ja.
Der ist wirklich toll.
Ja, ich habe ihn gesehen, ja.
Ich fand ihn auch gut. Ich meine, das Ding ist halt, ne, wir leben gerade in einer Zeit, wo es das erste Mal sowas überhaupt gibt, so Identifikationsfiguren in einem Film. Ja. Und da ist mir fast jeder Film recht. Ja. Also ich merke das bei mir selber, dass ich auch dann dazu tendiere, egal ob der Film am Ende des Tages gut ist oder nicht gut ist, zu sagen, oh, das war ein guter Film, weil zumindest irgendwie eine queere Person drin vorgekommen ist, wo ich das Gefühl hatte, wow, das habe ich nie erlebt. Ich kann mich mit jemandem identifizieren, der gerade da im Fernsehen rumläuft. Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, das ist halt das, weshalb ich dann da auch dazu tendiere, bei solchen Sachen immer zu sagen, toller Film, tolle Serie. Aber bei Love, Simon ist es wirklich ein toller Film. Kann man jetzt, wollte ich jetzt nicht kleinreden hier.
Next. Der nächste Film, den mag ich zum Beispiel sehr, Freier Fall. Den finde ich richtig gut.
Oh ja.
Allein schon, wenn man Max Riemels großen Penis mindestens dreimal sieht, kommt der Typ, ist geil.
Also Hoffnung, du hast viel besser. Den habe ich damals gesehen, nicht kennengelernt bei der Premiere.
Der ist so hetero.
Das ist ein ganz netter Mensch.
Ja, ist er ja bestimmt auch. Aber Max Riemels ist schon eher so zum Angucken. Und spätestens bei Sense 8, wenn er da mit 15 Kerlen und drei Frauen gleichzeitig vögelt, das war schon sehr erregend.
Dann noch Modern Family.
Habe ich auch nie geguckt. Sabrina, fand ich toll als Kind.
Das ist aber, glaube ich, das aktuelle Sabrina, also die The Chilling Adventures of Sabrina.
Prince Charming, Kamala. Will and Grace.
Fand ich ganz toll. Ich fand ja Will and Grace langweilig, aber Jack und Karen, das waren die Stars der Serie.
Das stimmt.
Weil Jack halt wirklich so klischee-schwul war. Und das haben ja auch eine schwule Menschen geguckt, deswegen konnte das auch, glaube ich, nichts kaputt machen. Aber die war halt so richtig schön, das war halt lustig.
Sex Education, meinst du diese Aufklärungsserie aus Großbritannien?
Ja, genau.
Das ist die.
Ich fand die toll.
Großer Fan.
Ja, die Leute genannt. Die ist so gut genannt. Die ist so gut gemacht, sagen wir mal, die ist auch so unaufgeregt, finde ich. Das ist halt so, wo man im öffentlichen Fernsehen unaufgeregt wirklich Sex Education macht, nur dass es Kinder, Jugendliche, ältere Leute gucken können und keiner schämt sich dafür, dass er es guckt.
Ich finde, was Sex Education schafft, was sonst kaum eine andere Serie oder Sendung schafft, ist Sex so ein bisschen die Magie zu nehmen oder das Verruchte zu nehmen, ohne dass es in irgendeiner Weise bösartig gemeint ist. Genau. Also die schaffen es sehr, sehr gut, Sex zu erklären und auch alle Probleme und Herausforderungen, die damit einhergehen, weil Sex ist nun mal ja alles andere als so ein verruchtes Ding. Genau. Man hat da 12.000 verschiedene Gefühle zu. Und ich finde, die schaffen das sehr, sehr gut darzustellen. Und das hat mich sehr überrascht, als ich die erste Staffel gesehen habe und saß da und dachte, krass, man kann mit Sex so umgehen. Und warum hat das bis vor jetzt noch keiner gemacht? Warum? Was zur Hölle?
Das ist tatsächlich warum so, ja. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Der nächste Film, den wir aufgeschrieben haben, das ist einer meiner Lieblingsfilme, weil es ist ein britischer Film. Ich mag britische Filme meistens. Beautiful Thing, einer meiner Lieblingsfilme, weil der halt auch, der ist halt so 90er, ne? Ich weiß nicht, kennt ihr den? Das ist einer
aber der klassischsten. Aber ich habe es mir direkt mal aufgeschrieben.
Einer der klassischsten queeren Filme quasi aus den Anfang der 90er war das, glaube ich, weil man da auch wirklich aus einem Armenviertel quasi heraus berichtet, wie also ein Junge sozusagen zu seiner Homosexualität findet und wie geht Familie und Freunde damit um. Sehr, sehr gut gemacht, also kann ich nur empfehlen.
Aus den 90ern?
Müsste aus den 90ern sein, glaube ich.
Leider habe ich Schloss Einstein geguckt.
Ist doch fast dasselbe. Dann haben wir noch King Cobra, kennt ihr den?
Den habe ich gesehen, ja.
Den habe ich auch gesehen.
Das ist nach einer wahren Begebenheit von diesen Pornodarstellern, die dann andere umgebracht haben.
Dann Sommersturm, kennt ihr den?
Ja, natürlich.
Das war mein erster Film.
Echt?
Das war meine erste Berührung mit einer queeren Person, bei der ich das aktiv wahrgenommen habe. Ja. Das war Sommersturm tatsächlich.
Und ich überlege gerade, da gab es so das Lied quasi, das.
Ah,
Lied.
Stimmt.
Wie war denn das?
Das so weiß ich auch nicht mehr, aber ich weiß, es gab auf jeden Fall einen Song dazu, ja. Da hast du recht.
Der ging ja auch damals durch die Decke. Und das war halt ein total tolles Lied. Und ja, das ist.
Ich habe die Befürchtung, dass wenn ich den jetzt nochmal gucken würde, Sommersturm, dass ich dann da sitze und die ganze Zeit mit dem Kopf schüttel, weil ich so denke, meine Güte, ist das Klischee. Oh Gott, ist das schlimm. Ist das schlimm. Aber irgendwie hat es mich in dem Moment, also damals, als ich das geguckt habe, hat mich das natürlich total abgeholt.
Aber das ist doch auch nicht schlimm, oder?
Nee, gar nicht. Ich finde das auch zu einem gewissen Grad okay, wenn man Sachen guckt oder nochmal sich Revue passieren lässt, die man früher gut fand und die jetzt einfach in einem anderen Kontext gesehen nicht mehr tragbar wären, weil viele von den Filmen reproduzieren halt Rassismen oder Homophobie oder Transphobie oder was auch immer. Und das ist schwierig und man muss sich dann halt immer entscheiden, wie schlimm ist es tatsächlich dann und wie sehr ist das eine Ausgeburt der Zeit. Aber ich merke schon, dass ich heutzutage, also ich meine, ein gutes Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel Harry Potter. Mhm. Das fand ich mein ganzes Leben lang so großartig, die Bücher als auch die Filme. Heute muss man sich halt dann hinsetzen und sich zumindest damit auseinandersetzen, was das bedeutet, wenn Joanne K. Rowling plötzlich, oder was heißt plötzlich, aber transfeindlich gesellschaftliche Sachen sagt und Dinge ins Internet schreibt, dann kann man sich hinsetzen und sagen, okay, ja, finde ich okay, dass sie das macht, oder ja, nee, finde ich nicht okay. Ich zum Beispiel bin jetzt die Schiene gefahren, ich bin weiterhin der festen Überzeugung, dass Harry Potter ein zumindest in großen Teilen hervorragendes Buch und auch eine hervorragende Reihe ist, aber ich zum Beispiel dann in dem Zuge einiges an trans idente Organisationen gespendet habe, die sich damit auseinandersetzen. Einfach, das ist so ein bisschen vielleicht auch mein Gewissen beruhigen, sag ich mal, aber es war auf jeden Fall eine Auseinandersetzung damit da, ob ich das weiterhin gucken oder lesen oder sowas kann. Und ich glaube, solange man sich das bewusst macht, dass es aus verschiedenen Gründen vielleicht problematisch sein könnte, sehe ich da nicht so das große Problem mit, wenn Leute das zum Beispiel immer noch gut finden.
Ja, das glaube ich, man muss ja auch immer trennen, die Person, die das geschaffen hat und das, was geschaffen wurde. Ich glaube, das muss man auch teilweise so ein bisschen differenziert sehen. Wir hatten ja noch eine Umfrage gemacht, Basti, und zwar zu dem Thema, wie sollen queere Themen eingebaut werden eigentlich in den Medien, gerade in Serien und Filmen. Wie waren denn
da bin ich gespannt drauf. Ja.
Die Frage war, wie sollen queere Themen eingebaut werden?
Sehr gut.
Im Fokus haben gesagt 49% und beiläufig 51%.
Ah, ich würde sagen, das ist eine Pattsituation, ne? Da konnte man sich nicht entscheiden. Was sagt ihr denn?
Also ich weiß, dass die Umfrage zwischenzeitlich auch mehr auf der Seite von Im Fokus stand, wobei das jetzt zum Beispiel nicht meiner Meinung entspricht, weil ich bin also der Mensch, ich hätte das gerne lieber beiläufig, so wie es auch, also ja, beiläufig ist vielleicht das falsche Wort, aber halt, wenn ich eine Serie gucke, die für die Allgemeinheit gemacht ist, dann ist das schön, wenn ein queeres Thema mal im Mittelpunkt steht, aber die ganze Zeit queere Themen entspricht dann wieder auch nicht der Mehrheitsgesellschaft, um es mal so hart auszudrücken. Wenn es aber so wie bei Sabrina sich die Trans-Person am Anfang als Transperson outet und dann ist gut und dann hat das Thema nie wieder Relevanz, außer dass man sieht, dass es Transperson jetzt als Mann quasi existiert, ist das gut. Und dann Punkt, dann war es das. Ich meine, Sabrina an sich hat ja eh schon relativ viele queere Charaktere. Der Salem, der hat ja auch mit Frauen und Männern gern was und da ist es auch kein Thema. Also dann lieber beiläufig, als wenn es nur im Fokus steht, weil das finde ich dann übertrieben irgendwie. Also ich muss mich jetzt persönlich nicht in den Fokus rutschen, wenn ich nicht der Mehrheitsgesellschaft entspreche.
Ich verstehe den Punkt total, weil also am Ende des Tages wäre es mir auch egal, wann, wo, wie Queerness dargestellt wird. Mhm. Ich glaube allerdings, dass wir ein paar Filme, Serien, Bücher, was auch immer brauchen, wo das so hart im Fokus steht, dass das danach beiläufig passieren kann. Also ich bin der Überzeugung, dass es erst eine Sichtbarkeit geben musste, in Anführungszeichen, kann ja auch sein, dass wir die schon erlebt haben, dass Queerness plötzlich als beiläufiges Werk mitgedacht wird von Produzenten, von Drehbuchautoren oder Autorinnen, von Produzentinnen natürlich auch, RegisseurInnen und so weiter und so fort. Also ich glaube, also das ist meine Vermutung, das kann auch völlig falsch sein und es ist jetzt nur so eine These in den Raum gesetzt, dass es halt einmal eine Auseinandersetzung damit geben muss, dass queere Menschen existieren und zwar auch im Fokus und dass die auch interessante Geschichten zu erzählen haben, die nicht alles was mit Tod, AIDS und Sterben zu tun haben. Und daraus resultiert dann aufgrund, dass es da eine Aufmerksamkeit gab, dass die in anderen Stoffen quasi nebenbei mit erzählt werden. Also ich freue mich auf den Tag, wo wir einen queeren Superhelden haben. Also das wäre der Tag, wo ich glaube, die halbe queere Welt denkt, was? Das ist ja der Wahnsinn, dass das geht. Also wenn im Marvel-Universum irgendwann mal jemand queer wird, ich glaube, dann sind alle von uns so, da hätte ich ja nicht mit gerechnet, dass das noch möglich ist.
Darf ich einen aussuchen?
Möchtest du einen aussuchen? Wer möchte denn?
Thor. Na, oh, das ist so klischeehaft.
Ja.
Chris
Hemsworth.
Wir sind ja auch ein bisschen, also ganz bisschen sind wir ja auch klischeehaft.
Ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist ja auch diese Sache, klar, da gebe ich dir vollkommen recht, ne? So eine gewisse spezielle Sichtbarkeit, so eine übertriebene auch manchmal in bestimmten Formaten ist ja auch gut. Aber tatsächlich, man braucht, glaube ich, tatsächlich auch diese Mischung, ne? Aus beiden Sachen, dass man eben sehr provokativ auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt völlig normal im Alltag integriert. Das macht dann auch, glaube ich, wenn es dann weniger offensichtlich, sondern beiläufig ist ja auch durchaus in Serien vielleicht auch spannend, weil das viel Raum für Fantasie natürlich auch und Gedanken lässt. Ne?
Was mir gerade tatsächlich eingefallen ist oder was halt eine logische Schlussfolgerung war, war Prince Charming. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber in Prince Charming sind 21 neue Männer in die Medienwelt quasi entlassen worden und jetzt sieht man die auch in anderen Formaten. Also es ist quasi, wir haben einmal den Leuten das ins Gesicht gedrückt und jetzt können die quasi auch beiläufig in allen anderen Formaten mitmachen. Let's Dance, die große Dschungelshow und so weiter und so fort. Also ich meine, ich kenne jetzt zwar nur zwei gerade, aber es gibt ja da ja noch einen anderen, der hat ja auch dann bei Kampf der Reality Stars mitgemacht. Es gibt diese Möglichkeit ja quasi einmal in your face und dann als beiläufige quasi Charaktere weiter zu funktionieren.
Und da sind wir prompt auch schon beim nächsten Thema, nämlich bei dem Bereich queere Menschen in Reality-Formaten, wo sie ja in den letzten Jahren deutlich mehr vertreten sind. Da gibt es ja zum Beispiel bei Bauer sucht Frau zum Beispiel, ne, wo Lesben und Schwule halt Partner gesucht hat oder Take Me Out Boys Edition oder sowas. Und da gibt es ja den Klasse, halt Trash-TV, ne, das kennt ihr ja alle. Was gibt's denn da so, Jungs? Mädels.
Das hat der Mirko ja schon angesprochen. Also das Dschungelcamp und was gibt es noch? Hot oder Schrott? Weil es mir ein bisschen her kommt, das Thema. Da ist ja auch ein queeres Paar dabei.
Ja. Da gibt es ja wirklich gefühlt alles. Ich meine, Love Island, da ist ja dann der Raffi Raffcheck, plötzlich hat er sich ja geoutet und ist dann aus der Sendung rausgegangen. Prince Charming, Princess Charming soll bald kommen. Es wird sicherlich auch noch andere queere Formate gerade im Hintergrund entwickelt, von denen wir noch gar nichts wissen, die aber kommen, weil man gemerkt hat, okay, es funktioniert ja doch irgendwie. Da haben dann Produzenten von ganz oben gesehen, ach Mensch.
Kann man ja Geld mit verdienen, ne?
Man kann doch Geld damit verdienen. Mhm. Warum haben wir das vorher noch nicht gemacht? Und so wie das dann halt so bei so TV-Sendern ist, die produzieren dann oder pilotieren dann sehr viele Sachen, also probieren viele Sachen aus und gucken dann, was am besten funktioniert.
Wie ist denn das für dich, Mirko? Findest du so gerade so Trash-TV, findest du, das ist eine gute Repräsentanz für die queere Community oder sagst du manchmal so Mensch, hey, arbeitet vielleicht auch mit zu vielen Klischees?
Das Ding ist, ne, wir wollen immer überall Gleichberechtigung und gleich angesehen werden. Warum sollte es dann kein Format mit Schwulen geben, die sich gegenseitig den Kopf einschlagen? Ich glaube immer noch, da bin ich der festen Überzeugung, dass es unterschiedliche Arten von Qualität von Trash-TV gibt. Mhm. Also es gibt, ich weiß, das ist vielleicht auch ein bisschen biased, weil einer meiner Freunde da drin war, aber ich fand die erste Staffel Prince Charming halt einfach nochmal um Längen besser als die zweite Staffel, weil einfach von der Produktionsseite aus da einfach viel Raum gelassen worden ist, auch für queere Themen und Thematiken, um quasi so einem, ich nenne es mal Otto-Normal-Publikum, das mit zu geben auf den Weg, hey, da stehen Ängste und Geschichten hinter, die ihr gar nicht kennt oder die niemals eurer Realität entsprechen werden, weil ihr das nicht nachempfinden könnt, was da gerade passiert im Fernsehen. Und für mich war tatsächlich einer der krassesten Momente diese White Night zusammen mit dieser diese Sendung mit der Flagge und dem White Night Ding. Das war einfach so krass, weil jeder sich so geöffnet hat und das auch tatsächlich ausgestrahlt worden ist, dass ich da saß und dachte, hätte ich das mit 15, 16, 17 im Fernsehen gesehen, ich wäre ganz anders mit meiner Sexualität umgegangen, als ich das dann gemacht habe damals. Weil damals gab es nur Dick Bach und mit dem konnte ich mich wenig identifizieren und Trash-TV-Sendungen haben halt zumindest die Chance, auch Menschen ins Fernsehen zu packen, mit denen man sich eher identifizieren kann, weil sie eher der eigenen Lebenswelt entsprechen.
Der realen Lebenswelt letztendlich. Wir haben auch zu dem Thema mal eine spannende Umfrage gemacht, Basti.
Ich bin gespannt.
Du bist wieder dran. Welche Frage haben wir denn gestellt?
Gibt es queere Personen oder Serien, Filmrollen, die du ganz schlimm findest? Muss ich das jetzt wirklich vorlesen?
Ja, versuchen wir es mal ohne Namen. Also wir hatten ja schon das Paar aus Hot oder Schrott. Vielleicht kann man einfach selber nachgucken, wer damit gemeint ist.
Ja, ich habe ja eine Idee, wer das sein könnte. Aber
einer von denen war auch letztes Jahr bei Promis unter, bei Promis unter Palmen dabei, genau. Beste Freund von Desiree.
Ja, ja.
Bis zu diesem Zeitpunkt.
Bester Freund.
Genau. Dann halt, wie du schon gesagt hast, der ein oder andere von Prince Charming.
Ach was.
Wurde hier genannt, der auch gerne boxt. Dann auch Sänger einer deutschen Band. Anfang, Mitte der 2000er ihre Erfolge hatten, wo ein Zwillingsbruder jetzt ein berühmtes Model geheiratet hat.
Nein. Die Person, die genannt wurde, ist genau dieser Freund. Da bin ich bestens informiert.
Was?
Nee. Oh, okay.
Was?
Ich bin vollends verwirrt.
Die Person, die genannt wurde, ist der Bruder von dem Ehemann von Heidi Klum.
Nee, andersrum.
Nein, Bill Kaulitz ist die Schwuppe und Tom Kaulitz ist der Ehemann.
Ach, ja, das sind irgendwie Zwillinge. So.
Jetzt haben wir den Namen doch gesagt.
Egal.
Aber du, wir haben ja einmal was Böses über den Matthias Mangiapane gesagt, weil wir das ein bisschen doof fanden, wie er sich verhalten hat. Da wurde uns auch unterstellt, wir hätten gegen ihn gehetzt. Also, ich meine, schlechte Presse ist auch Presse, ne?
Also, da war jetzt diese Sat.1-Woche, wir retten die Bäume oder so. Da haben die doch bei dieser TV-Show mitgemacht, hier 7 Tage ohne Strom. Und wer sich dann hinstellt und sagt, scheiß auf die Bäume, ich will meinen Strom haben. Also Entschuldigung, da muss ich mich nicht wundern, wenn dann die Leute sagen.
Shitstorm ist für manche die beste Werbung.
Aber das ist halt in ihr Kapital. Ich meine, wenn ich halt nichts kann, dann muss ich halt, wenn ich kann urzickig sein. Ja,
richtig. Wenn man nichts kann, dann wird man Trash-TV-Star. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt, aber liebe Grüße an dieser Stelle an Lars und Nikolas. Hallo.
Wir machen ja auch kein Trash-TV.
Nein, ich liebe euch.
Ansonsten wurde interessanterweise auch Prince Charming genannt als nicht so beliebtes Format. Halt dieser Fokus auf den Schein.
Kann ich auch total verstehen.
Schein. Also,
oh.
Und dieses Klischee schwule. Also ich sag mal so, bei der ersten Staffel von Xiaomi, ich kann es aus meiner Perspektive sagen, die ersten zwei Folgen habe ich auch gedacht, so, oha, ne, da kam dann halt so ein Aaron rein und so ein Martin und die waren halt doch sehr, also schon weiblich. Mhm. Also weiblich vom gelesen, was man so als weiblich definiert, ne? Aber es hat sich dann mal spätestens ab der Folge 3 hat sich das auch bei mir massiv geändert, weil ich auch gemerkt habe, dass dahinter auch Charaktere und Menschen stehen. Ne? Mhm. Und da habe ich mich von meinen eigenen Schubladen überrollen lassen am Anfang, die ich dann schnell zurücknehmen musste.
Ich glaube, Schubladen sind ja auch oft sehr gut, weil man dann viel schnell Dinge einordnen kann, die man vorher nicht gut einordnen konnte. Ich glaube, das Wichtige bei solchen Sachen ist immer, dass man weiß, dass man sie hat. Also ich weiß, dass ich auch in manchen Situationen vorschnell irgendwen in irgendeine Schublade packe, aber ich weiß halt auch, dass ich das tue. Und dementsprechend kann man das dann im besten Fall immer noch hinterfragen und denken, war das jetzt so smart, was ich gerade gesagt oder gedacht habe oder nicht? Ich glaube, darauf kommt es am Ende an. Ich bin da auch niemandem böse, der dann irgendwie vorschnell mal ein Vorurteil raushaut. Aber solange die Person bereit ist, das nochmal zu überdenken, bin ich da der Letzte, der darauf festnagelt oder sagt, Entschuldigung, du hast vor 3 Jahren genau dies gesagt, wie sieht es denn heute aus?
Schubladen helfen ja auch in unserem alltäglichen Leben, ne?
Absolut.
Darf man nicht vergessen, es ist ja Fernsehen und ich als Zuschauer kann ja nur mit dem arbeiten, was ich sehe. Und das ist ja, hat man immer wieder gehört, was dann letztendlich so zusammengeschnitten wird oder der Tag hat 24 Stunden und die Produktion müssen halt irgendwas zusammenschneiden und die Leute, die man dann halt sieht, welches Format auch immer, ne, haben halt diese Plattform und ich sehe halt nur das und kann halt nur mit dem arbeiten. Das finde ich entweder gut oder schlecht oder ist es mir egal im besten Falle. Man muss aber halt auch immer noch berücksichtigen, es ist TV und man, wenn man da hingeht, auch so ein Trash-TV-Format, da will man ja auch ein bisschen Präsentationsfläche und man hat auch, wenn man vielleicht das zweite, dritte Format hat, auch weiß man ungefähr auch so seinen Marktwert oder womit man halt polarisieren kann. Und wenn ich halt ein bisschen schlau bin, dann weiß ich ganz genau, ich mache jetzt das und das und kriege dann so ein die Präsentationsfläche. Ne? Es sind halt auch letztendlich auch Schauspieler oder es sind viele Schauspieler dabei und halt auch bei Prinz Charming. Also klar, die erste Staffel, das war komplett neu auch für uns, ne, das zu gucken und halt auch so, da habe ich auch Leute gesehen, du dachtest, oh, typisch Klischee, aber letztendlich wurden die dann immer sympathischer. Aber ich kenne die Person persönlich nicht, ne, die Person weiß ja, dass es in einem TV-Format ist, ne, und da jetzt ein bisschen versucht, was Besseres draus zu machen. Also man sollte es auch ein bisschen realistisch sehen.
Ja, ich glaube, Entschuldigung, ich wollte
nicht unterbrechen. Das ist halt typisch bei jeder TV-Persönlichkeit so, das ist auch bei meiner geliebten Claudia so oder bei Desiree Nick so oder wenn da die Kamera oder bei Janine Pink, das beste Beispiel waren vor vielen Jahren mal bei so einer Schlageraufzeichnung hier in Leipzig, da war Ross Anthony. Ja, den kennen wir ja alle, das ist ja wirklich der pinkeste Flamingo, den du dir jetzt vorstellen kannst. Aber man hat gesehen, in den Pausen, wo die halt nicht getrennt haben, da haben wir uns mit dem unterhalten, da war der ganz ruhig, schüchtern und da haben wir gefragt, können wir ein Foto machen und da ja und da stand er aber so da und guckte nur so und dann filmten die wieder, da war der auf der Bühne und da war das halt wieder den man kennt halt. Ne? Das muss man halt immer realistisch sehen. Das sind halt.
Was ist Leben, was ist Beruf, ne, in dem Moment?
Ganz genau. Ja. Halt, ich kann jetzt auch nicht jeden da mich ranlassen.
Das Ranlassen ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den du jetzt da angesprochen hast.
Finde ich auch.
Ah, Steffen. Oh, gut, der war nicht schlecht. Werde ich neidlos anerkennen. Das an dich ranlassen ist tatsächlich, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Also, ich meine, ich erlebe sowas ja jetzt gerade wirklich in so einem ganz, ganz kleinen Kreis, was das bedeutet, eine spezifische Person in der Öffentlichkeit zu sein. Also ich bin nicht so berühmt wie Lars oder Nikolas, aber es ist trotzdem eine Art von Aufmerksamkeit, mit der ich vorher nicht gerechnet habe. Natürlich wird da ein bestimmtes Bild gezeichnet, auch über dich. Also es ist nicht mal so, dass ich da jetzt spezifisch immer sitze und denke, oh, ich muss mich so und so verhalten, damit andere Leute das und das von mir denken. Das überhaupt nicht. Ich versuche so sehr ich zu sein, wie ich nur kann. Aber viele Leute überinterpretieren das dann und schreiben dir dann Nachrichten von wegen, ja, du bist ja so und so und machst dies und das. Und dann sitze ich da und denke, wann habe ich das gesagt? Wann habe ich das mitgeteilt, dass ich so wäre? Also bestes Beispiel ist, glaube ich, dass das erste Dreivierteljahr alle wirklich gedacht haben, ich bin der netteste, liebste, ganz unschuldige Mensch von nebenan. Und da musste ich da wirklich aktiv gegensteuern und sagen, ja Leute, also es ehrt mich sehr, dass ihr das denkt, aber das ist auf gar keinen Fall der Fall. Ich habe auch ganz bestimmt ein paar Seiten an mir, mit denen ihr so nicht rechnet. Und das ist mir dann nochmal aufgefallen, dass da auch viel einfach du gar nicht mehr beeinflussen kannst. So, das ist genau das gleiche wie mit unseren Podcasts. wenn die einmal produziert und draußen sind, dann sind das nicht mehr unsere Podcasts. Dann gehören die den Leuten und die machen daraus das, was sie, wo sie Bock drauf haben. Wenn die Folge gut finden, dann hypen die hoch. Wenn die Folge scheiße finden, dann kriegen wir 15.000 Nachrichten in unser Instagram-Postfach, dass das schlecht war. Sobald wir quasi das fertig gemacht haben, ist das für uns fertig. Dann sagen wir, okay, das ist gut so, damit fühlen wir uns wohl. Und alles, was quasi die ZuschauerInnen daraus machen oder ZuhörerInnen, können daraus machen, was sie wollen. Das ist aber auch voll in Ordnung. Und das meine ich dazu mit diesen Rollen. Natürlich spielst du als Reality-TV-Star auch eine Rolle.
Ja, klar.
In welcher Form auch immer. Ohne, dass du das vielleicht absichtlich so forcierst. Gibt natürlich auch die, die es absichtlich machen, aber.
Es kommt ja noch Social Media dazu, ne? Also, das ist ja nur auch erst seit, weiß gar nicht, 15 Jahren oder so oder 10 Jahren, wenn das mal hochkommt, dass man halt durch Social Media auch eher in Kontakt treten kann. Aber halt, ich sag mal jetzt, ich höre seit 2 Jahren Schwanz und Ehrlich, dann schreibe ich halt Micha an, ne? Micha, der redet da über Sex lustig drauf zu. Das spricht mich als Zuhörer sehr an. Jetzt schreibe ich ihn an, aber da kommt jetzt nicht so eine Reaktion zurück oder so, wie ich mir das vielleicht erhofft habe, ne? Dass man halt enttäuscht. Ne? Und so geht das, glaube ich, ganz vielen anderen Prominenten, die bei Social Media aktiv sind. Da freue ich mich natürlich, wenn ich jetzt als Zuschauer schreibe, wenn überhaupt eine Reaktion kommt. Aber halt jetzt habe ich halt irgendwelche Erwartungshaltungen, die halt nicht erfüllt werden können, weil ich halt eine fremde Person bin. Ne? Da kommt halt ein freundliches Danke oder ein Daumen hoch oder ein Herzchen oder so. Ne? Man muss ja auch bedenken, das wird ja nicht die einzige Zuschrift sein, die man da am Tag bekommt, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Und das aber
leider nicht, ja, nein.
Also, so diese Waagschale, ne, so was realistisch ist und was dann die Erwartungshaltung sind und man soll die irgendwie erfüllen und man will ja auch niemanden vielleicht vom Kopf stoßen. Ich stelle mir das halt ganz schwierig vor, ne, das in irgendeiner das Waagschale auch, zu halten.
Das geht ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Du kannst das, also ganz ehrlich, ich mit meinen popeligen 8000 Followern, das ist einfach nicht mehr machbar. Du kriegst an manchen Tagen 50 Nachrichten. Vor allen Dingen, wenn du gerade irgendwas gepostet hast oder so, dann kriegst du 50, 60 Nachrichten und du kannst, also ich, es ist einfach menschlich nicht mehr möglich, jedem adäquat zu antworten. Ja, und dann,
das
Ding ist, ich krieg halt so, wirklich so herzzerreißende und schöne Mails, über die ich mich wahnsinnig freue, aber ich kann das nicht artikulieren, weil ich dafür den ganzen Tag bräuchte, um den Leuten zu sagen, wie toll ich das finde, dass sie mir das geschrieben haben. Und dann muss man sich halt irgendwann selber schützen und einfach weniger auf Social Media rumhängen. Und das ist eigentlich witzig oder eigentlich der verrückte Teil daran, dass man über Social Media diese Bekanntheit bekommen hat und es dann nicht mehr nutzen kann, weil es einfach dich nur noch überwältigt. Also ich sitze ganz oft da und muss das Handy weglegen, weil ich sonst denke, ich werde bekloppt, wenn ich das noch mehr lese.
Basti und ich, wir kennen das ja aus Berufswegen, das ist ja auch die Begriffe Nähe und Distanz dann immer, ne? Also Social Media erzeugt halt eine Scheinnähe auch zu den Personen, die auch gefährlich werden kann, ne? Wenn man dann um das Thema Stalking oder sowas dann mal redet.
Hast du da schon mal so krasse negative Nachrichten oder dass da jemand wirklich dann beleidigt oder?
Ja, also es gab auf jeden Fall ein, zwei Leute, die beleidigt waren, dass ich nicht geantwortet habe oder dass ich jetzt kein Date mit denen gemacht habe, obwohl sie ja der beste Catch der Welt sind. Es gibt auch Leute, die dann über 12 verschiedene Wege versuchen, ein Date mit dir auszumachen. Passiert alles. Ich hatte einmal einen Fan vor meiner Haustür stehen, ohne dass ich ihm meine Adresse gegeben habe. Also ich weiß bis heute nicht, wo er die her hat, weil ich wirklich versuche, darauf zu achten, keine privaten Sachen oder zu privaten Sachen ins Internet zu plärren. Und dann stand er vor meiner Tür und hat nicht verstanden, warum ich das in dem Moment nicht so gut fand oder nicht so cool fand, dass er da unangekündigt vor meiner Haustür stand. Das ist halt das Nähe- und Distanzproblem mit Social Media. Das gibt so ein Gefühl der unfassbaren Nähe zu deinen Idolen oder zu den Menschen, die du gut findest, die aber eigentlich noch sehr weit entfernt sind. Und ich glaube, dass das bei Podcasts noch mal krasser ist als bei anderen Sachen, weil Podcasts so unfassbar intim sind. Mhm. Also es gibt keine Barriere mehr. Du bist direkt im Kopf, du bist direkt im Hirn. Es gibt normalerweise kein Bildschirm mehr, der dazwischen ist oder so. Das fühlt sich so an, als würde man wirklich da direkt daneben sitzen. Und das führt oft dazu, dass Leute halt wirklich denken, wir kennen uns seit 20 Jahren und die wissen dann mehr Sachen über mich, als ich über mich selber, weil ich vor 2 Jahren mal in einem Podcast gesagt habe, ich mag Enten und dann habe ich das aber nach einem Jahr vergessen oder nach anderthalb Jahren und dann kommen die mit den Enten wieder um die Ecke und ich denke mir, wann zur Hölle habe ich gesagt, dass ich Enten mag?
Das ist halt ja so ein Phänomen, ne? Also
aber das geht mir mit auch schon so. Ich hatte auch schon mal so Gespräche, wo Leute mir, die jetzt unseren Podcast hören, also jetzt natürlich nicht ansatzweise in den Rahmen wie bei euch, aber wo derjenige, ist halt so, aber ich habe halt, kann nur sagen, bei mir war das halt so, dass halt auch schon Leute so geschrieben haben, ja, du magst doch das und das, das habe ich bei dir im Podcast gehört. Ne, ich weiß jetzt, also ich fange an, mit denen irgendwie zu kommunizieren und die wissen eigentlich schon so intimste Sachen, die ich halt in dem Moment, weil ich aber halt mit zwei Freunden mich drüber unterhalte, das aufnehme, veröffentliche, Sachen, die ich vielleicht in einem anderen Kontext jetzt nicht so schnell sagen würde.
Da, bevor das jetzt hier zu weit ausartet,
Entschuldigung.
Ich glaube, der Mirko muss einfach nochmal wiederkommen.
Nochmal?
Ja, also ich kann 2-3 Mal aufnehmen.
Ach, sehr gut.
Aufnehmen.
Ich nicht.
Aufnehmen.
Wenn ich einmal, dann
wenn ist es vorbei. Wenn du einmal gepodcast hast, ist fertig.
Ah, Nivea.
Ich bin raus. Da bin ich raus. Aber Mirko, das ist jetzt mal der richtige Zeitpunkt. Wo kann man denn euren Podcast hören? Komm, hau mal raus.
Unseren Podcast?
Sei mal der Micha.
Oh, ich bin der Micha. Hi, ich bin Mirko. Ich mache mit meinen beiden Kollegen Lars und Micha einen Podcast über schwulen Sex und alles, was dazugehört. Liebe, Sex, Beziehung. Der heißt Schwanz und Ehrlich. Den findet man überall, wo man Podcasts finden kann. Und ja, ihr könnt uns sonst auch gerne auf Instagram folgen. Wir haben auch bestimmt noch 12.000 verschiedene andere Sachen, aber das reicht, glaube ich. Gerne.
Wir haben das Thema Öffentlichkeit. Es gibt ja so ein Phänomen, ModeratorInnen oder SchauspielerInnen haben ja immer dann das Problem, die machen natürlich einen Beruf, einen Job. Und da ist es ja eben auch immer das Thema, wie weit kann man Leute reinlassen? Und da ist halt das Thema queere Schauspielende, Moderierende und Co. in den Medien. Was gibt es denn da für Beispiele, Steffen? Kennst du denn da so ein paar?
Zum Beispiel Elliot Page, Ellen DeGeneres, Jodie Foster, Jim Parsons und jetzt mal so ein paar Deutsche, Jochen Schropp, Maren Kreumann, Harpe Kerkeling und zum Beispiel auch natürlich auch Nicolas Buschmann, den Prinz Charming. Und wenn wir jetzt noch weitergehen wollen, könnte man noch nennen, Lastens Feuerborn, Mirko Plengemeier.
Keine Ahnung, noch nie gehört.
Aber was ist, wir haben ja, vielleicht habt ihr ja alle mitbekommen, es gab ja diese Aktion, dieses Act Out, wo quasi SchauspielerInnen und andere Personen, die in der Medienwelt zu sehen und zu hören sind, sich ja quasi öffentlich geoutet haben. Mirko, an dich vielleicht eine Frage. Wie siehst du das? Ist das jetzt, sag ich mal, was jetzt auf lange Sicht was bringt? Oder ist es was, was jetzt zumindest mal für den Moment wichtig war? Weil wir hatten im letzten Monat ja auch das Thema Fußball und Homosexualität. Das ist ja noch schwieriger zum Teil, sie da offen zu leben. Wie denkst du und wie denkt ihr, Steffen und Basti, wie denkt ihr darüber?
Ja, also ich hoffe einfach, dass es ein wichtiger Schritt war, der auch nachhaltig ist. Ich habe oft in der Showbranche oder Fernsehfilm-Showbranche das Gefühl, dass vieles auch nur gemacht wird, damit es Aufmerksamkeit generiert und toll aussieht auf dem Lebenslauf, sage ich mal, und in den Entscheidungen sich nicht viel verändert. Also, dass es weiterhin so komisch bleibt, wie es ist. Ich hoffe, dass es in diesem Fall anders ist und dass sich das tatsächlich ändert und dass Caster und CasterInnen sich eher hinsetzen und sagen, okay, für dieses Casting nehme ich auch spezifisch nochmal queere Schauspieler, weil, keine Ahnung, die nicht gefragt worden wären oder so, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass das ein Signal gesendet hat. Dass es aber möglich ist, sieht man gerade momentan auf RTL. RTL hatte ganz lange Zeit keine Unternehmenswerte. Das hat ja irgendwie jedes Unternehmen, wir sind besonders aufgeklärt, progressiv, was auch immer. Und die haben letztes Jahr unter neuer Führung das erste Mal Unternehmenswerte neu aufgeschrieben. Und diese Unternehmenswerte haben quasi gesagt, dass sie ehrlich, authentisch und vor allen Dingen auch nicht andere Personen runtermachend sein sollen. Und aufgrund dessen haben die tatsächlich ihr Urgestein in den Castingshows rausgeschmissen. Dieter Bohlen durfte oder darf nicht mehr bei DSDS und dem Supertalent in der Jury sitzen. Der hat jetzt auch tatsächlich bei den beiden DSDS-Live-Shows gesagt, nö, dann bin ich krank, komme ich nicht und wurde durch Thomas Gottschalk ersetzt. Und das zeigt mir so ein bisschen, dass es vielleicht Hoffnung gibt, dass wenn Leute sich das auf die Fahne schreiben und sagen, das ist wichtig und wir wollen, dass das weitergeführt wird, dass dann tatsächlich das auch weitergeführt wird. Also die Hoffnung ist da, aber ob es dann wirklich reicht, das sehen wir leider erst in ein paar Jahren.
Ob es Früchte quasi getragen hat, ne? Das ist ja richtig. Immer so. Man kann sich immer viel auf die Fahne schreiben, am Ende muss man es leben, ne? Das ist klar.
Genau, deshalb, das war jetzt so das beste Beispiel, dass man es auch leben kann und dafür auch in den sauren Apfel beißt, einen seiner wichtigsten Protagonisten einfach rauszuwerfen. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich das von spezifisch nicht von RTL erwartet hätte.
Tatsächlich weiß ich auch nicht, da muss ich dir recht geben. Wir hatten ja zu diesem Thema auch nochmal eine interessante Frage, die mich auch immer mal umtreibt, auch nochmal gestellt. Wie war denn die Frage?
Sollten queere Charaktere nur von im realen Leben queeren Menschen gespielt werden? Fragezeichen. Gesagt haben, ja, 37% und nein, 63%.
Also da ist ja schon eine gewisse Diskrepanz auch, ne, dass man sagt so, okay, müssen jetzt immer queere Rollen automatisch immer nur, oder dürfen die nur von queeren Menschen gespielt werden? Das ist natürlich die Frage, Schauspielerei, was ist es? Ne? Es spielen ja nicht nur immer reale Personenrolle. Mirko, ich glaube, du, wenn ich mich recht erinnere, hast du ja auch eine gewisse Kritik, also da bin ich jetzt nicht ganz im Bilde, zu diesem Thema auch mal geäußert, glaube ich, oder?
Genau. Es gibt bald eine queere Serie, die in der ARD laufen soll. So. Und da soll es spezifisch nur darum gehen, dass Queerness im Fernsehen gezeigt wird. Oder es soll spezifisch queere, schwule Welten dargestellt werden. Und ich habe spezifisch nur an diesem Format was auszusetzen. Normalerweise ist mir das ziemlich egal, ob ein Schauspieler einen queeren Charakter spielt oder nicht, weil da geht es für mich auch grundsätzlich darum, um Schauspielern. Aber wenn es ein Safe Space für schwule Menschen werden soll und das sollte jetzt eine Serie sein, die spezifisch schwules Leben darstellt, dann erwarte ich ein bisschen als schwuler Aktivist, dass zumindest eine, besser werden noch zwei oder alle vier Rollen auch schwul besetzt werden, weil ich schon das Gefühl habe, dass man dann Identifikationsfiguren hätte schaffen können, die für mich als jungen Mann zum Beispiel, wenn ich jetzt noch 17 oder 18 gewesen wäre, sagen hätte können, Mensch, krass, das hat mir total geholfen. Wenn jetzt alle schwulen Charaktere oder die vier oder fünf Hauptcharaktere, die es gibt, nur von heterosexuellen Menschen, dann frage ich mich halt, okay, sind das überhaupt echte queere Menschen, die da gespielt werden? Oder ist das wirklich nur eine Karikatur ihrer selbst, weil da passen nur heterosexuelle Schauspieler drauf? Das konnte ich halt nicht so richtig nachvollziehen und das war meine Kritik. Mir geht es nicht darum, in jeder Sendung oder in jedem Film ein queerer Charakter auch von einer queeren Person gespielt wird. Da weiß ich auch, dass es manchmal gar nicht möglich oder machbar oder wie auch immer ist. Manchmal fehlt einfach das Geld, so lange casten zu können. Aber diese Sendung war jetzt spezifisch von der ARD und da hätte ich erwartet, dass man zumindest es versucht, dass man zumindest einen oder zwei Charakter findet, oder Charaktere findet, die dann die Figuren onscreen ausfüllen können.
Ja, da gebe ich dir recht. Wie seht ihr das, Bastian, Steffen?
Also ich sehe das also in dem Fall ähnlich, weil, sag mal, ein, zwei vielleicht schwule Männer oder wie auch immer, wären vielleicht da an der Stelle auch nicht schlecht. Ob jetzt jeder queere Charakter von einem queeren Menschen gespielt werden muss, ist die Frage. Das bin ich auch nicht dafür. Also wäre mir egal, sagen wir es mal so. Ich sag mal hier, dieser Eddie Redmayne hat ja Lily Elbe in The Danish Girl eigentlich aus meiner Perspektive ziemlich gut dargestellt. Also, und das ist ja auch, glaube ich, ein Cis-Mann. Ja, also ist mir das egal. Es sollte halt dann in dem Fall natürlich nicht karikatieren, nennt man das so. Nee, karikieren, wie auch immer. Und sollte sich dann, wenn man schon nicht queer ist, aber eine queere Person spielt, sollte man sich dann auch Mühe geben, das nicht ins Lächerliche zu ziehen, also das auch ernst zu nehmen.
Also ich muss ja auch fairerweise sagen, ne, die Sendung ist noch nicht draußen. Also ich kann noch nicht zu 100% sagen, ob es überhaupt diese Aufregung wert war, die ich da reingesteckt habe. Weil es kann ja sein, dass es wirklich ganz, ganz schlecht ist und dementsprechend eh keiner guckt. Aber ich habe, als ich das gehört habe, habe ich mich halt einfach verarscht gefühlt, weil ich so dachte, es kann nicht sein, ne? Da outet sich ein Jochen Schropp mit 40, weil er Angst hat, nie eine Rolle zu bekommen, die irgendwas mit Männlichkeit zu tun hat. Und dann werden die paar schwulen Rollen, die es in Deutschland gibt, die 6, 7 zu den 10.000 heterosexuellen Rollen, werden dann auch noch an Heterosexuelle vergeben. Das fand ich in dem Moment einfach komisch und hab das geäußert, weil ich finde es grundsätzlich gut. Ich finde es mega gut, dass es eine schwule Serie gibt. Absolut, keine Frage, mega geil, freue ich mich drüber. Aber da frage ich mich halt dann doch, ob man entweder lange genug gesucht hat nach queeren Charakteren oder ob man die queeren Charaktere nicht einfach schlecht geschrieben sind, wenn es keinen einzigen queeren Charakter gibt, der das hätte spielen können. Ja. Das war so meine Argumentation zu dieser spezifischen Serie jetzt.
Ich als bekannte Schauspielerin. Ich finde halt, das ist ein ganz schmaler Grat. Ne? Und man muss halt als erstes muss man natürlich die Kunst verkaufen. Ne? Und die Regisseure sind halt bedacht, die Kunst bestmöglich den besten Schauspielern zu verkaufen und greifen da vielleicht schon auf ihn Bekannte zurück. Und ich finde es halt wirklich schwierig, da jetzt, wie gesagt, wir haben die Serie alle noch nicht gesehen. Vielleicht sind das auch tolle Schauspieler, heterosexuelle Schauspieler, die das toll verkörpern.
Vielleicht outen sie sich auch sogar noch.
Aber ich glaube halt, es gibt natürlich auch queere Schauspieler, die vielleicht, zum Beispiel wie ich jetzt, ein bisschen jetzt eine femininere Art haben und halt maskuline Rollen nicht spielen können und vielleicht auf so eine Chance gewartet hätten, in so einer Serie mitzuspielen. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt gerade, die gibt es jetzt, Verbotene Liebe, also ich liebe ja Verbotene Liebe. Next Generation, da ist ja auch ein Schauspieler, ein Jungschauspieler, der da jetzt eine Rolle spielt, der auch im privaten Leben homosexuell ist. Was man auch merkt, halt auch, der in dieser Rolle aber jetzt richtig aufgeht. Ne? Es sind halt Chancen, die man nutzen könnte und die jetzt vertan sind, wenn sie halt mit anderen heterosexuellen Männern besetzt werden. Ist halt ganz schwierig. Ich kann da jetzt niemanden irgendwie verteufeln oder da jetzt was Schlechtes sagen. Also wie gesagt,
weißt du was? Ich fände es bei Verbotene Liebe nicht mal schlimm, wenn das jetzt kein homosexueller Schauspieler ist. Und ich sag dir auch, aus welchem Grund. Natürlich ist es gut, dass es einer ist, weil das eine Identifikationsfigur schafft, die wichtig auch für viele Leute sind. Aber bei Verbotene Liebe geht es nicht spezifisch die ganze Zeit darum, dass es schwul ist oder in irgendeiner Form queer ist. Mir geht es jetzt spezifisch darum, dass die ARD gesagt hat, wir machen eine schwule Serie, wo wir die schwule Lebenswelt darstellen und da ist halt kein Schwuler dabei. Also doch, es ist ein Schwuler dabei, der Drehbuchautor ist schwul, aber nichtsdestotrotz frage ich mich halt, dann hättest du doch auch Rollen schreiben können, die auch queere Männer hätten spielen können. Und ich habe mir mal die Schauspieler angeguckt, das sind bestimmt auch alles ganz tolle Schauspieler, die ganz, ganz tolle Arbeit machen, aber da hätte ein Yannick Schümann zum Beispiel auch gut reingepasst. Und der hat sich ja auch zusammen mit den 184 anderen vor kurzem geoutet. Warum hat man dem zum Beispiel dann nicht eine Chance gegeben?
Das ist jetzt also, was wir davon hatten, im Fokus oder beiläufig. Ne? Wenn jetzt wirklich eine Serie im Fokus diese Thematik stellt, dann kann man das eigentlich authentisch wirklich mit Leuten, die das vielleicht eher nachvollziehen können auf ihre eigene Lebensweise, als wie halt, die das dann halt wirklich nur als Schauspiel annehmen. Das ist, dann stimmt das schon. Da kann ich eigentlich nur zustimmen.
Ich würde mal gerne einen Punkt Sachen reinnehmen, der mir immer sehr häufig auffällt, gerade so in Filmen, wenn es da um queere Personen geht. Wenn ich so drüber nachdenke, ist es ja doch ganz oft so, dass es sehr häufig auch um Sex geht oder zumindest immer wieder einen Teil einnimmt. Also ich kenne bewusst keinen Film, wo es um queere Personen auch geht, wo eben das Thema Sex eben nicht auch eine relativ wichtige Rolle in Teilen zumindest aufzeigt. Kommt da vielleicht der Spruch Sex sells so ein bisschen auch hervor? So
ich kenne kaum einen heteronormativen Film, wo nicht irgendwo...
Es gibt viele also nicht queere Filme, wo Sex keinerlei Rolle spielt, aber mir fällt es halt insbesondere bei Filmen auf, da geht es immer irgendwie um Sex auch irgendwo, zumindest teilweise. Ich weiß nicht, warum das so ist, ob man da das so, ja, ich weiß nicht, ob das Drehbuch irgendwelche Hetero-Leute schreiben, die das immer nur im Kopf haben, keine Ahnung. Ich weiß das halt nicht. Aber so, als ich darüber nachgedacht habe in der Vorbereitung, jetzt ist mir das schon unterbewusst dann auch aufgefallen, dass es irgendwie fast immer mindestens eine Sexszene gibt.
Vielleicht, weil es das vorher nirgendwo zu sehen gab.
Möglicherweise,
und
ne?
Ich sag's jetzt mal ganz plump, das, was Heterosexualität von Homosexualität unterscheidet, ist ja halt der Sex am Ende des Tages und die Liebe. Und dementsprechend ist es natürlich, würde ich jetzt vermuten, klar, dass da auch irgendwie das thematisiert wird mit zwei Männer schlafen miteinander. Und das macht natürlich dann in dem Moment Eindruck und es formuliert bestimmt das Ziel Sex Sells. Mhm. Auf der anderen Seite, je früher man den Film quasi gedreht oder die Serie gedreht hat, desto mehr war das vielleicht auch ein politisches Statement. Hallo, wir haben hier zwei Männer, die miteinander schlafen. Kommt mal aus euren kleinen Häuschen raus. Es geht auch anders.
Ja.
Also es kann halt in beide Richtungen sein.
Das ist, glaube ich, auch das Spannende an der ganzen Sache. Wie seht ihr das? Findet ihr das wichtig? Das würde mich auch Stefan Basti fragen interessieren. Wenn ihr jetzt einen Film anschaut, macht das für euch mehr Sinn, wenn eben auch solche erotisierenden Szenen auch auftauchen?
Cool. Auf die Geschichte drauf an. Also es hängt immer mit der Geschichte, die erzählt wird, zusammen. Und ob zum täglichen Leben in einer Beziehung gehört Sex ja dazu oder zum Leben ja dazu, bei uns allen. Ne? Die einen thematisieren es mehr, die anderen weniger. Ne? Wenn das jetzt so in die Geschichte passt, ist das ja auch was völlig Normales. Ne? Ich versuche mir auch die Filme nach meinem Interessengebiet aus. Ne? Also es gibt ja Filme, da erwarte ich das vielleicht und dann gibt es Filme, dann ist mir das eigentlich auch völlig egal.
Steffen? Stimme Basti zu. Aber ich weiß jetzt gar nicht, bei Love, Simon gab es da eine Sexszene?
Ja.
Und was ist hier mit diesen älteren Filmen wie Pride oder sowas? Gab es da eine Sexszene?
Ich glaube so, ich überlege gerade.
Ich glaube bei Pride nicht. Ich
glaube, da gab es keine zum Beispiel.
Ich glaube, da ist glaube ich auch die britische Filmindustrie uns Jahrzehnte wahrscheinlich auch voraus. Also da.
Was? Quatsch.
Ich würde sagen, dann zurück in dem Fall.
Ne, weiß ich nicht. Also, wenn ich so erinnere, britisches Fernsehen, Filme, auch alte Filme, die da kamen, wenn ich in Großbritannien war, gab es das oft eigentlich. Egal. Aber wir haben noch ein ganz anderes Thema. Medien und sowas alles. Da zählt natürlich der Bereich Musik auch dazu.
Oh, guter Hinweis.
Ja, das Phänomen, was ist, bei der Musik ist es, glaube ich, den Leuten völlig wurscht, ob die Leute hetero sind, ob die queer sind, Hauptsache die Musik ist gut, oder? Wie seht ihr das?
Witzig, dass du das ansprichst, weil es gibt einen Sänger aus meinem entfernteren Bekanntenkreis, der ganz lange Zeit nicht das thematisiert hat, dass er schwul ist, weil dann junge Frauen seine Songs nicht mehr kaufen würden, weil er quasi so eine Figur sein soll, wo junge Frauen sich hinwünschen quasi. Fand ich mega spannend, weil ich so da saß und dachte, das ist das ein Ding, dass Leute sich darüber Gedanken machen müssen, dass sie für Frauen nicht mehr interessant sein könnten und deshalb das nicht erzählen. Das fand ich irgendwie beunruhigend zu dem Zeitpunkt.
Ich glaube, da spielt aber eine Rolle, ob man quasi die Person als Ganzes als Produkt hat oder nur die Musik primär vermarktet. Ne? Ich glaube, wenn man die Person nicht nur aufgrund ihrer Musik, sondern eben auch Bilder, sonstige Sachen, Merchandise etc. pp., dann spielt das, glaube ich, eine ganz andere Rolle, weil dann verkauft man die ganze Person als Produkt und nicht nur die Musik. Da spielt sogar manchmal ja auch tatsächlich die Musik sozusagen nur die zweite Rolle, sondern dieses Gesamtprodukt der Person spielt eine Rolle. Und dann kann das, glaube ich, entscheidend sein. Tatsächlich, dann erzählt man natürlich eine Story um die Person ringsrum. Währenddessen, wenn man den Fokus wirklich nur auf die Musik legt, da ist das, glaube ich, wurscht.
Aber das ist ja jetzt keine neue, also gerade in den Boybands, ne, so Take That und Kurt in the Act und Blue, die haben sich alle jetzt nach ihrer aktiven Zeit dann irgendwann mal geoutet, ne, und fangen jetzt gerade an. Der eine hat ja gerade jetzt ein Interview gegeben, weil er auch Kind adoptiert hat, was er da Hetze bekommen hat als homosexueller Vater. So dieses Produkt, ne, diese Boyband ist ja nur das eine. Jetzt auch zum Beispiel in der Schlagerwelt. Ich glaube, gibt es auch einige, die dann im Verborgenen halt vielleicht dann doch die eine oder andere Neigung haben. Keine Ahnung. Dann gibt es halt Leute, die offen damit leben. Also Kerstin Ott, das ist ja das Paradebeispiel. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Kerstin Ott ihre Musik höre, dann geht mir auch das Herz auf. Das sind Lieder, die berühren, wo es halt bei ihr egal ist. Ne? Also auch wenn man sie jetzt bei Let's Dance hat tanzen sehen, das war jetzt für sie vielleicht nicht das Optimale, weil sie gemerkt hat, tanzen liegt ihr jetzt nicht, aber halt was Musik angeht, ist sie ja wirklich jemand, die von Herzen aus singt.
Und das ist, glaube ich, die Frage, das ist der Punkt. Gehst du von Anfang an damit um und die Leute wissen das halt und dafür ist es okay und dann ist es auch nicht schlimm. Dann die Gefahr, die ja immer besteht, ist, wenn du das dann später, wenn du erstmal ein Bild, einen Schein um diese Person herum aufgebaut wird, ne, sozusagen der Womanizer, der Typ, auf dem die Mädchen stehen und wenn dann das quasi auch hinkommt, ich glaube, das
Problem. Bestes Beispiel ist Elton John, der war ja auch, hat ohne Schein mit einer deutschen Frau geführt, ne? So Anfang der 90er, Ende der 80er. Das ist das beste Beispiel dafür, ne? Wie lange der gebraucht hat, um sich.
Es braucht ein bisschen die Zeit damals, in den 90ern, noch gerade zu Anfang der 2000er, weil die ganzen Boybands waren ja damals zu der Zeit, also Take That und Caught in the Act und Blue.
Ach, unsere und Zeit.
Was nicht alles gab, ne? Und West die Westlife. In jeder Band war ein Quotenhomosexueller gefühlt jetzt. Also war mindestens einer dabei, der jetzt sich inzwischen mal als schwul geoutet hat. Ich glaube, heutzutage ist das theoretisch wahrscheinlich nicht mehr so das Problem, vor allen Dingen, wenn es wirklich so eine Bands sind, wo quasi jeder seinen Liebling rauspicken darf, ist, glaube ich, eine queere Person eher noch ein finanzieller, Anführungsstrichen, Vorteil, wenn man dann quasi auch die schwulen Jungs oder die lesbischen Mädels bei Mädelsbands quasi noch zusätzlich mit reinholt zu dieser Person. Also
klar. Dann BTS oder Blackpink, die K-Pop-Band, sollten jetzt anfangen, sich zu outen. Dann haben sie noch eine Zielgruppe mehr. Ja.
Wobei, findet ihr die Musik gut? Bitte nicht. Ist Geschmackssache. Musik ist immer Geschmackssache. Da muss ich ja an Michael Overdick und sein Lied denken. Ne?
Und das ist schon Song fast, das also, ist fast so ein Read gewesen jetzt schon.
Also zum Sport ist das perfekt. Ich höre das wirklich beim Sport und das ist wirklich, also.
Es ist halt Trash, ne? Aber das ist auch beabsichtigt. Also.
Man muss einfach mal auch Spaß haben.
Ich habe das den Bänden auch schon geschrieben. Also bei uns gehört das wirklich zum Sport mit dazu, weil das einfach macht gute Laune.
Das, wenn Musik gute Laune macht, dann hat sie doch genau das erreicht.
Und das ist ja wirklich, ist Kunst? Ja, Kunst. Ich kann einen Haufen Kacke an der Wand schmieren und solange ich jemand Dummes findet, der das kauft, dann.
Oder eine Banane halt Kunst, an die Wand Gaffer tapen. Solltet ihr mal googeln.
Und ein Kreuzworträtsel. Keine Ahnung. Also
oder mit Panzertape.
Auch ja, lustig. Genau, das Gaffertape. Ja. Also da hat jemand tatsächlich eine Banane an eine Wand getaped und hat das als Kunst verkauft. Also Leute, so weit weg mit Scheiße an der Wand sind wir auch nicht mehr.
Das kennen wir von Arbeit, Basti, ne?
Ich ja.
Ja, Entschuldigung, der musste jetzt sein. Ich hatte das
aber erst letztens. Aber behalte mal deines Amtes, bevor das jetzt hier ausartet.
Oh mein Gott, ich muss, ach, wieso muss ich immer meines Amtes verhalten?
Was ist denn dein Amt?
Ich habe viele Ämter.
Musst du gleich hören. Das musst du gleich hören, das wird
ewig dauern. Okay, nein, ich versuche es immer kurz und würzig zu halten. Meine Stimme ölen. Das Fazit der heutigen Sendung Queere Sichtbarkeit in den Medien. Ich sollte doch zum Radio gehen, glaube ich. Habe ich das gehört?
Wir haben doch ja heute Podcast, Micha.
Nee,
da wie es nicht Fernsehen
ist. Hallo? Frechheit. Wir haben den lieben Mirko Plengemeier heute zu Gast gehabt. Wir haben darüber geredet, über das Thema queere Sichtbarkeiten in den Medien. Wir haben so ein bisschen darüber geredet, wie war das eigentlich geschichtlich, wie hat sich das entwickelt. Natürlich auch ein bisschen beleuchtet, warum es gerade in Deutschland, glaube ich, erst die letzten Jahre so richtig losgeht. Und haben gemerkt, dass es eben ja immer auch eine gewisse Schwierigkeit für queere SchauspielerInnen oder ModeratorInnen war und auch, glaube ich, immer noch ist. Wir haben gemerkt, dass in den Serien und Filmen, dass in den letzten Jahren natürlich die Sichtbarkeit zugenommen hat. Und wir haben von unseren Menschen, die bei der Umfrage mitgemacht haben, auch gelernt, dass es unterschiedlich ist. Manche wollen es eher im Fokus sehen und manche einfach beiläufig. Ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen Geschmackssache und das ist, glaube ich, auch die Realität. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass queere Menschen auch nicht irgendwie übertrieben gezeigt werden, sondern einfach so, wie sie sind, eben ein ganz normaler Teil der Gesellschaft und ein ganz normaler Teil des Lebens. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und natürlich, da haben wir gelernt, dass heutzutage auch in Zeiten von Corona, wo gerade Trash-TV, glaube ich, sehr beliebt ist, natürlich in Reality-Formaten das sehr gerne auch aufgegriffen wird von der Fernsehserie. Fernseh- und TV-produzierenden Wirtschaft. Hatten wir die Thema Take Me Out oder Bauer sucht Frau oder was es da auch immer gibt oder Prince Charming, das der Klassiker der letzten beiden Jahre. Das ist, glaube ich, ganz spannend und dass es eben auch diese Dinge sich natürlich auch gut verkaufen. Dann gibt es natürlich auch so diese klassischen rein queeren Formate, die vor allem Erfolg haben, natürlich bei Streaming-Diensten, weil man da auch die Leute sich das einfach angucken können, gezielt auch anschauen können, nicht angewiesen darauf sind, dass es einfach irgendwann mal im TV läuft. Da hatten wir das Thema queere Schauspielende und Moderierende. Das Thema Act Out, das hatten wir letztens schon mal. Das ist, glaube ich, mal ganz spannend und das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Und wir kennen das natürlich auch aus dem amerikanischen Fernsehen, dass da viele Personen viel offensichtlicher und offener damit umgehen. Ich glaube, dass wenn wir das erreichen, dass am Ende queere Personen im Fernsehen, im Radio etc. einfach normal sein können, einfach sagen können, okay, ich bin queere Person, gut ist, das sollte, glaube ich, das Ziel sein. So wie es bei der Musik eigentlich ganz normal ist, wo es die Leute am Ende selten interessiert, was sie am Ende sind. Hauptsache, die Musik ist gut.
Bist du fertig, Micha?
Sehr gut, sehr gut.
Was denn? Ich sollte ein Fazit machen.
Die Leistungskontrolle.
Ja? Es kommt alles in die Leistungskontrolle. Aber richtig, richtig ausführliches Fazit. Bei mir ist das immer ein Satz.
Ich bin total geflasht
von dieser... Wir hatten total viel Inhalt. Da muss ich auch was draus machen, ne?
Ich hätte jetzt sowas gesagt wie schwule Schauspieler sind leider noch nicht so selbstverständlich in deutschen Formaten wie gewünscht. Und bei der Musik ist aber alles cool. Ja. Das wäre mein Satz gewesen. Und das wäre nicht so gut gewesen. Also sehr, sehr großen Respekt und sehr schön gemacht von meiner Seite.
Danke.
Gerne.
Was denn? Sag mal, Dankeschön bei dir.
Hab ich doch.
Hatte, okay, Dankeschön auch. Tschüss.
Noch nicht. Ja. Uns kann man auch hören. Basti, kann man uns hören?
Ja. Your part.
Überall, wo Schwanz nicht ehrlich kommt.
Das war kurz. Genau. Und wo kann man noch Informationen über uns finden?
www.aufgeklärt.de. Weil ich das nicht aussprechen kann. Und sonst bei Facebook, Twitter und wie ist das? Ach, Instagram. Bin ich nicht so oft.
Nein, überhaupt nicht.
Wir machen jetzt noch eine Zigarette danach. Ich weiß nicht, ob der Mirko vielleicht noch mit dabei sein möchte.
5 Minuten.
Ja, länger 20 dauert Minuten, das. 10, halbe Stunde, Stunde. Und ansonsten gehe ich dann schlucken und ich habe das letzte Woche nicht gesagt, ich muss das mal wieder sagen. Und wir hören uns dann.
Das ist aber nicht Corona-konform. Sorry.
Sag mal, danke zu dem Mirko.
Danke, dass du da warst, war sehr schön mit dir.
Danke, dass ich da sein durfte und sorry, dass ich so viel gelabert habe.
Nicht
so
schlimm. Mal weniger. Kann mir alles rausschneiden, ne? Nein, Scherz.
Gott sei Dank. Am Ende bin ich ganz raus. Am Ende hört man nur eure Moderation hintereinander gesetzt.
Ansonsten auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.